Könnt ihr das hören?
Ach, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob mein kleines mobiles Mikro so gut ist, dass es auch die Hintergrundgeräusche aufnimmt. Aber wenn es klappt, dann hört ihr gerade das Zirpen der Zikaden in der Toskana. Ja, da bin ich nämlich gerade und bin heute Morgen extra ein kleines bisschen eher aufgestanden und hier schon so einen kleinen Weinberg hochgekraxelt. Deswegen bin ich, glaube ich, etwas außer Puste, verzeiht mir. Und dachte, ich mache mal eine etwas andere Folge. Ich habe euch jetzt einfach mal live dabei bei einem kleinen Spaziergang. Und deswegen kann es auch sein, dass die Tonqualität nicht so gut ist wie sonst, weil ich nur mein kleines mobiles Mikro dabei habe. Ich bin ein bisschen außer Puste, es ist alles etwas provisorisch hier, aber versprochen zu 100% echte Toskana. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Ich bin Kira und heute gibt es mal so ein paar, entspannte Eindrücke und spannende Fakten aus der schönen Toskana in Italien. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt starten wir einfach mal. Ich laufe einfach mal los. Übrigens nochmal ganz kurz zu den Zikaden. Die gibt es natürlich jetzt nicht nur in der Toskana, sondern in vielen mediterranen Ländern. Und es ist ja auch für viele so wirklich der Sound des Südens, oder? Wenn man das hört, weiß man, man ist auf jeden Fall irgendwo, wo es warm ist. Und ich habe so ein paar spannende Fakten über diese Tiere in den letzten Tagen gelernt, die ich gerne mit euch teilen würde. Erstmal, es sind ausschließlich die Männchen, die diesen Krach machen. Das machen sie, um Weibchen anzulocken. Wobei ich mich ehrlicherweise frage, wenn es so einen Krach gibt, wie um alles in der Welt soll man wissen, welches davon denn jetzt das eine Männchen ist? Also man kann da doch irgendwie gar nicht so unterscheiden, aber anscheinend haben die da irgendwie eine Technik. Und die zweite Sache ist, und das finde ich richtig spannend, Zikaden sind ganz zuverlässige Temperaturanzeiger. Die zirpen nämlich erst ab 22 Grad, drunter tun sie es nicht. Und sobald 36 Grad überschritten werden, hören sie auch auf. Das liegt wohl daran, dass sie diese Geräusche mit einer Membran erstellen und unter 22 Grad ist diese Membran zu kalt. Also die ist ganz steif und kann eben nicht benutzt werden. Sobald es dann wärmer wird, können sie benutzen und ab 36 Grad überhitzen die Tiere wohl stark und versuchen sich dann nur noch möglichst wenig zu bewegen. Und ist ja klar, dass sie dann aufhören zu zirpen, weil das natürlich auch nochmal Bewegung ist, die auch nochmal Wärme produziert. Und das ist das ganze Geheimnis dahinter. Also ich finde das interessant. Ich habe in den letzten Tagen echt mal so ein bisschen drauf geachtet. Morgens ist es hier noch ganz still und für uns so ein bisschen das Zeichen, vielleicht nehmen wir doch nochmal einen Pulli mit. Und sobald die Zikaden dann anfangen zu zirpen, wissen wir, aha, T-Shirt-Wetter. So einfach ist das. Ja, und außerdem haben Klimaforschende wohl schon prognostiziert, dass wenn es hier im Süden immer wärmer wird, dass die Zikaden irgendwann abwandern werden. Macht ja auch nur Sinn, wenn die ab 36 Grad nicht mehr funktionieren. Und nach Nordeuropa kommen. Also es kann sein, dass wir in 10 Jahren genau diesen Sound auch haben, wenn wir in Berlin auf unseren Balkonen stehen. Ja. So, jetzt aber nochmal ganz von vorne. Wir sind insgesamt 10 Tage in der Toskana. Also wir, das sind mein Freund Gregor und ich. Und der Hauptgrund, warum wir eigentlich hier sind, ist die Hochzeit von 2 lieben Freunden Ende der Woche in Florenz. Jetzt dachten wir uns, wenn wir schon mal hier sind, wäre es doch völlig vertan, wenn wir nicht auch noch eine Woche Urlaub dranhängen würden. Aber es soll wirklich völlig verkehrsberuhigt werden. Wir haben einfach gar nichts geplant. Wir wollen tagsüber entspannen, abends gut essen und zum Einschlafen noch ein Gläschen Wein trinken. Und das ist wirklich alles. Mehr haben wir bis jetzt auch noch nicht gemacht. Doch, wir waren mal einkaufen, aber das war dann auch das Höchste der Gefühle. Und die zweite Sache, die uns wichtig war, die Unterkunft sollte nicht weiter als 1 Stunde von Florenz entfernt sein. Also wir haben zwar auch einen Mietwagen, aber ich finde, wenn man einfach nur das Ziel hat zu entspannen, dann möchte man auch möglichst wenig Zeit im Auto verbringen. Und deswegen sind wir in der Region Chianti gelandet. Chianti habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es ist ein ganz bekannter Rotwein, der Chianti, der hier natürlich auch angebaut wird. Dementsprechend hat man sehr viele Weinberge und landschaftlich kann man sich das so vorstellen, ich habe mich hier gerade mal hingesetzt und lasse so ein bisschen meinen Blick schweifen, man hat diese ganz weich aussehende, typisch toskanische Hügellandschaft. Also es hat etwas sehr Sanftes. Das ist schon bergig, aber eben so sehr so flach gedrückte Berge, wenn man so will. Und was man hier häufig sieht, ist, dass auf den einzelnen Hügeln nochmal so einzelne alte Häuser stehen. Das sind häufig alte Höfe, die aber auch noch im Betrieb sind und die darum liegenden Felder bewirtschaften. Und weil in dieser Region eben überwiegend Wein angebaut wird, sind es meistens Weinberge. Es gibt aber auch ein paar vereinzelte Olivenhaine dazwischen. Immer mal wieder kleine Waldstücke. Ja, und das war's. Ach ja, und an den Straßen, da sehe ich auch gerade eine, stehen häufig diese langgezogenen Zypressenbäume. Das sind so Nadelbäume, die so sehr schmal und schlank nach oben gehen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich finde, es ist auch so dieses ganz typische Postkartenmotiv, dass man dieses vereinzelte Haus auf einem Hügel hat. Zu diesem Haus führt eine Straße, dazwischen nur Felder und an dieser Straße stehen diese Zypressenbäume. Habt ihr auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen. Es ist wirklich das Toskana-Motiv. Die schönste Tageszeit, finde ich übrigens, ist so kurz bevor die Sonne untergeht. Dann hat man dieses fast waagerecht stehende Licht. Das hat ja sowieso schon sowas Orangefarbenes und man hat das Gefühl, die Luft an sich wird angestrahlt und eben auch die Spitzen der einzelnen Hügel. Also es sieht einfach wunderschön aus. Wir sind übrigens gestern mal mit unserer Drohne eine Runde hier rumgeflogen und es ist ganz lustig. Von oben hat man so sehr geometrisch aussehende Felder. Also du hast entweder Felder, die ganz ordentliche Linien haben, die fast so gestreift aussehen. Das sind dann immer die Weinreben. Oder du hast Felder, die gepunktet sind. Da weißt du dann, aha, hier werden die Oliven angebaut. Das sind dann die einzelnen Bäume. Und es sieht echt lustig aus. Ich muss mal was auf Instagram posten. So sehr ordentlich. Auf einem dieser Hügel, es steht übrigens auch unsere Unterkunft. So, ich laufe mal weiter. Wir haben wieder ein sogenanntes Agritourismo. Da hatte ich ja in meiner Roadtrip-Folge schon mal ein bisschen was zu erzählt. Es ist dieses ganz spezielle Konzept, was ich so auch nur aus Italien kenne. Man lebt wirklich bei einem laufenden Bauernbetrieb in einem Bauernhaus. Es muss auf jeden Fall ein Ort sein, an dem noch Landwirtschaft betrieben wird. Und dort werden dann eben wenige Zimmer vermietet. Und genau so ein Zimmer haben wir jetzt auch wieder. Ich laufe da jetzt gerade mal aufs Grundstück. Bei uns ist das tatsächlich ein altes Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert. Es ist richtig abgefahren. Also ich finde, man merkt es da drin auch. Es ist alles so klein und verwinkelt. Aber es sind eben diese super dicken Steinwände und das ist echt krass. Also wir haben draußen weit über 30 Grad. Da drin ist es richtig schön kühl. So, jetzt bin ich hier am Tor. Entschuldigung, falls es gerade laut war. Jetzt bin ich ein kleines bisschen aus der Puste schon wieder, weil dieses ganze Grundstück sehr steil ist. Also man muss immer wieder so kleine Berge hoch. Es gibt viele Treppen, die irgendwie rauf und runter führen. Und der Daniele, der dieses ganze Gelände bewirtschaftet, hat überall so kleine, schöne Orte geschaffen, wo man sich einfach hinsetzen kann, ins Tal blicken kann. Es gibt ein großes Highlight und das ist ein wunderschöner Pool. Oh, Moment. Da laufe ich jetzt gerade auch noch mal hin, zumindest so, dass ich ihn sehen kann. Und dieser Pool, der ist mit Quellwasser befüllt und zwar mit salzigem Quellwasser. Das ist total abgefahren. Ich wusste vorab auch nicht, dass es das überhaupt gibt. Das ist aber so total angenehm. Dadurch braucht es irgendwie keinen Chlor und man hat aber trotzdem nicht das Gefühl, dass man jetzt im Meer war und so eine Salzschicht am Körper hat. Also ja, irgendwie erfrischt es einen nochmal. Auf so eine ganz eigene Weise. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ich habe mir auch eh überlegt, dass ich diese Unterkunft einfach mal in die Shownotes stellen werde, falls ihr auch irgendwann mal in dieser Region seid und nicht wisst, wo ihr unterkommen könnt, dann ist das auf jeden Fall eine richtig schöne Empfehlung. Ja, bewirtschaftet wird das ja alles übrigens von Daniele. Ich finde das wirklich beeindruckend, weil der macht hier wirklich alles selber. Also tagsüber sieht man ihn Rasen mähen, er bereitet morgens das Frühstück vor. Ich habe gestern sogar gesehen, als Gäste abgereist sind, dass er die Betten selber neu bezogen hat. Also der ist hier wirklich Mann für alles, ein richtiger One-Man-Betrieb. Und nebenbei muss er sich eben auch noch um die Landwirtschaft kümmern. Also ja, ich glaube, das ist schon ein sehr zeitaufwendiger Job, aber er macht das eben mit sehr viel Liebe. Es ist alles sehr gepflegt hier. Und trotzdem rustikal, ne? Also es ist jetzt hier nicht so schickimicki, sondern so ganz typisch toskanisch rustikal. Und das lieben wir gerade sehr. So, ich setze mich jetzt hier einfach mal einen kleinen Moment hin, dann ist das für euch auch etwas angenehmer zuzuhören. Ich würde nämlich gerne nochmal mit euch eine kleine Runde über unseren Einkauf sprechen. Ja, nachdem wir hier angekommen sind, wollten wir am nächsten Tag erstmal so ein paar grundlegende Basic-Lebensmittel einkaufen, damit wir hier auch selber kochen können abends, dass wir auch zum Frühstück ein bisschen was selber haben. Und ja, Daniela hatte uns vorab gesagt, dass es hier wohl einen tollen Wochenmarkt gibt. Da sollten wir unbedingt einkaufen. Der hätte das beste Obst und Gemüse. Und da sind wir dann hingefahren und ich sag euch, ey, so ein italienischer Wochenmarkt, der ist ja einfach nur der Knaller. Also das Obst und Gemüse, so frisch, so farbintensiv, so knackig, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht liegt es auch ein bisschen hier an der Urlaubsstimmung, ne? Aber hatte ich das Gefühl, alles ist so viel besser und großartiger als im deutschen Supermarkt. Und Gregor hatte vorab eine Mission und die hieß Tomaten. Pomodori. Ja, er meinte nämlich, er möchte in diesem Urlaub jeden Morgen, jeden Abend und mittags als Snack Tomaten essen. Also hatten wir das Ziel, sehr viele Tomaten zu kaufen und haben dann auch einen tollen Stand gefunden, der locker 10 verschiedene Sorten hatte. Also auch Sorten, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Und wir haben dann irgendwie auch von der noch ein halbes Kilo, von der Sorte noch ein halbes Kilo. Ja, und waren dann am Ende, glaube ich, bei 4 oder 5 Kilo Tomaten. Wirklich, im ersten Moment viel zu viel. Wir haben aber einen Großteil davon stand jetzt schon gegessen, also hier wird nichts verschwendet. Und kurz vorm Bezahlen habe ich dann zu Gregor gesagt, lass uns mal schätzen, was glaubst du, was müssen wir dafür jetzt bezahlen? Und er so, ja bestimmt 25 Euro. Und ich so, nee, das ist mehr, 35, guck mal, wie viele Tomaten das sind. Ja, und was haben wir am Ende bezahlt? Düm, 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 düm. Also ihr müsst jetzt raten, düm, 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 düm. 11,60 Euro. Krass, oder? Also, so ein italienischer Markt, den solltet ihr nicht verpassen, wenn ihr hier seid. Zum einen, weil es so günstig ist, zum anderen aber auch, weil es so gut schmeckt. Also, wir hatten die besten Tomaten unseres Lebens hier und auch noch einige vor uns. Die haben wir natürlich noch nicht komplett aufgegessen. Jetzt haben wir natürlich nicht alle Produkte auf diesem Wochenmarkt bekommen. Deswegen mussten wir danach nochmal in einen Supermarkt, in den Coop. So heißen die Supermärkte ja häufig hier. Und als wir da angekommen sind, haben wir schon gemerkt, Mist, der macht zwischen 13 und 16 Uhr erstmal Mittagspause. Das ist ganz typisch hier in Italien und wir hatten jetzt leider 12 Minuten vor 13 Uhr. Wir hatten also zwei Optionen, entweder später nochmal wiederkommen oder einfach im Turbo-Schnelldurchgang durch diesen Supermarkt zu flitzen. Und wir haben uns dann für die zweite Option entschieden. Aber ich sag euch Leute, es war das lebendige Chaos. Also wir hatten überhaupt keinen Plan, auch was wir zum Abend essen möchten. Wir haben einfach irgendwie wild irgendwelche Produkte in diesen Einkaufswagen geworfen. Und ja, ich muss sagen, ich war dann letztlich doch recht überrascht, dass man daraus komplette Gerichte kochen konnte. Also es ist alles nochmal gut gegangen. Aber es gibt noch so ein paar Dinge, auf die ich jetzt gerne in diesem Supermarkt eingehen würde. Zum Beispiel das Thema Brot. Und jetzt ein großes Achtung, Achtung, Achtung beim Brotkauf im toskanischen Supermarkt. Toskanisches Brot und ich glaube auch Brot in anderen Regionen Italiens hat nämlich eine Besonderheit. Das wird klassischerweise ohne Salz gebacken. Also senza sale heißt das hier. Ach, und ich bin ehrlich, ich persönlich bin gar kein Fan davon. Ich finde das super fade. Da brauche ich auch irgendwie gar kein Brot essen. Und anfangs habe ich mir immer selber noch so ein bisschen Salz drüber gestreut. Habe aber festgestellt, und das ist auch ein Tipp an dieser Stelle an euch, wenn ihr beim Supermarktpersonal einfach mal nachfragt, ob es denn auch Brot con sale, also mit Salz gibt, dann haben die das meistens noch irgendwo. Meistens irgendwo so ganz hinten im Regal und kramen das dann hervor. Aber es gibt es auf jeden Fall, wenn es euch da ähnlich geht wie mir, könnt ihr danach fragen. Und wenn ihr einfach nur das Brot nehmt, was in der ersten Reihe liegt, dann ist das ziemlich sicher ohne Salz. Ich habe jetzt hier gerade am Handy noch einmal gegoogelt, warum das Brot denn ohne Salz angeboten wird. Und es gibt zwei Theorien. Ich lese euch das jetzt einfach mal so vor. Also erstens, angeblich geht die Tradition, das Brot nicht zu salzen, auf einen Streit zwischen den rivalisierenden Stadtrepubliken Pisa und Florenz im Mittelalter zurück. Pisa erhöhte die Salzsteuer erheblich und Florenz beschloss, sich nicht erpressen zu lassen und das Brot eben ohne Salz zu backen. Eine andere Theorie besagt, dass das Salz von der armen Landbevölkerung deswegen ausgesprochen sparsam verwendet wurde oder sogar weggelassen wurde, weil es einfach zu teuer war. Ja, macht irgendwie auch Sinn. So, wir gehen jetzt nochmal einmal zurück in den Supermarkt. Wir stehen völlig gestresst nach unserem Turbo-Einkauf an der Kasse. Nein, gestresst, aber glücklich. Wir haben ja alles bekommen. Und die Kassiererin reicht mir so ganz intuitiv eine Tüte. Und eigentlich sage ich dann immer im ersten Moment, nee, danke, wir brauchen keine Tüte, das kriegen wir schon irgendwie so hin. In Italien mache ich da aber tatsächlich eine Ausnahme. Die Tüten haben nämlich eine Besonderheit und die hat unter anderem mit dem Geruch zu tun. Ich habe eine kleine Soundaufnahme für euch gemacht. Wir gehen jetzt mal so mitten in den Moment an die Supermarktkasse. Here we go. Hört ihr das? Ich bin gerade in einem italienischen Supermarkt und wenn man hier Tüten bekommt, dann sind das immer so, warte, steht drauf, compostabile, was so viel heißt wie, sie sind recycelt und das riecht man. Das riecht immer so ein kleines bisschen nach Maggi.
Oder? Brot.
Brot? Sag mal. Nee, ich finde, es riecht nach Maggi, obwohl auch ein bisschen nach Brot, hast recht. Ja.
Maggi-Brot.
Also riecht eigentlich gar nicht so schlecht für eine Tüte.
Maggi-Brot.
Ja, Maggi-Brot, Brot mit Maggi. So, mit unseren frisch kompostierten Öko-Bio-Tüten in den Händen laufen wir zurück zum Auto. Naja, und noch auf dem Weg zum Auto stelle ich plötzlich fest, Mist, wir haben natürlich doch was vergessen, und zwar den Balsamico-Essig. Womit sollen wir denn jetzt die ganzen Tomaten essen? Also ohne Balsamico-Essig, ohne uns. Das Problem war jetzt nur leider, der Supermarkt hatte jetzt erstmal 3 Stunden geschlossen. Also brauchte es eine Alternative. Und Gregor meinte sich zu erinnern, dass er unterwegs wohl mehrere kleine Feinkostläden gesehen hätte, die so lokale Produkte anbieten, unter anderem Öl. Da meinte er, komm, wenn die Öl haben, haben die auch mit Sicherheit Balsamico-Essig. Und dann sind wir zum ersten. Und ich bin reingelaufen und ja, sie hatten Balsamico-Essig. Ich war ganz glücklich. Allerdings nur ein kleines Fläschchen, 250 Milliliter für 45 Euro. Ach, und irgendwie konnte ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also bin ich wieder rausgegangen, habe gesagt, komm Gregor, da gibt es noch einen zweiten. Vielleicht ist es da etwas günstiger. Und ja, es war etwas günstiger. Da hat nämlich das kleine 250 Milliliter Fläschchen nur 22 Euro gekostet. Also auf den Liter hochgerechnet 88 Euro. Die Alternative wäre jetzt aber gewesen, nochmal komplett zurückzufahren, später nochmal wiederzukommen. Und eine Strecke sind eben auch 15 Minuten. Und dachte ich, ach komm, egal, Urlaub, diese 22 Euro investiere ich jetzt mal. Und ganz ehrlich, das waren sehr gut investierte 22 Euro. Ich habe nämlich eine ganz neue Geschmackswelt, würde ich fast sagen, damit kennengelernt. Ich muss auch sagen, der war in einer super edlen Verpackung. Also drumherum so ein ganz edler Pappkarton mit so goldener Schrift. Wenn man die Flasche rausgeholt hat, hatte sie noch so ein echtes Wachssiegel oben am Korken. Das musste man erstmal abknibbeln. Es war so ein roter Wachs. Ja, und on top gab es noch eine 1A-Beratung von einem Verkäufer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte da eigentlich nur rein, ganz schnell diesen Essig holen und wieder raus. Aber nee, der hat mich so schnell nicht gehen lassen. Ich musste noch eine kleine Balsamico-Verkostung machen. Und da habe ich festgestellt, dass der Essig, den ich da gerade gekauft habe, 5 Jahre alt ist. Und bei Balsamico-Essig ist es ein bisschen wie bei Wein. Je älter der ist, desto hochwertiger wird er, desto konzentrierter wird er. Also das Wasser geht irgendwie raus und dadurch hast du am Ende eine wesentlich zähere Konsistenz. Auch mit jedem Jahr, in dem der Essig reift, wird es zäher und zäher und dunkler und aromatischer. Und vor allem süßer. Also ich war richtig geschockt, nicht, aber überrascht darüber, wie süß dieser Balsamico-Essig ist. Er hat mir so einen ganzen Löffel voll gemacht. Und ich glaube, mit diesem typischen Supermarkt-Balsamico-Essig hätte ich das jetzt nicht so gut wegstecken können. Also da jetzt so einen ganzen Löffel von zu essen, weiß ich nicht. Aber das war wirklich lecker. Und dann hat er irgendwie gemerkt, dass ich da irgendwie Freude dran hatte. Und meinte, ja komm, wenn ich schon mal hier wäre, dann würde er mir jetzt auch noch ein Löffelchen von seinem 10 Jahre alten Balsamico-Essig geben. Und Leute, das ist wirklich eine andere Hausnummer. Also er meinte, das Besondere an diesem Essig ist eben auch, dass man da nur einzelne Tropfen von braucht. Der hält viel, viel länger. Dafür, dass er teurer ist, lohnt es sich dann wohl auch. Und man kann den wohl prima mit frischem Obst essen. Also ich sollte mir doch vielleicht einfach mal ein Stück Melone nehmen und da so ein bisschen von diesem Essig drauf machen. Und ich kann mir das auch ganz gut vorstellen. Also wir sind ja noch eine Weile hier, vielleicht probieren wir das echt mal aus. Aber ja, der Tipp für euch, wenn ihr euch wirklich mal was gönnen wollt, ich glaube, man kann das auch online im Internet bestellen, einfach mal ein ganz altes Fläschchen Balsamico-Essig. Das ist echt ein Ding. So, ich muss es mal hier ganz kurz anhalten. Ich stehe hier vor einem bestimmt 2 Meter großen Rosmarinbusch. Warte mal, so klingt der. Und ich habe ihn, bevor ich ihn gesehen habe, schon gerochen, weil wenn diese Büsche in diesem Fall eben schon so lange in der Sonne stehen, dann geben die so einen ganz tollen, ja, Geruch ab, irgendwie so fast so ein bisschen ätherisch. Ganz ähnlich übrigens finde ich auch, wenn man durch die Pinienwälder hier in der Toskana läuft, man hat immer das Gefühl, es riecht so ein bisschen nach Wellness, so als würde man gerade in eine Sauna gehen oder so. Da hat man ja auch diese ätherischen Gerüche. Und allgemein finde ich die Luft hier irgendwie so toll, weil man einfach die Wärme schon so riecht. Es riecht die ganze Zeit, finde ich, auch so ein bisschen nach trockenen Gräsern, fast so ein bisschen wie Stroh, weil hier am Boden natürlich vieles schon sehr trocken ist. Und das hat irgendwie so diesen ganz besonderen Toskana-Geruch, den es wahrscheinlich in anderen südlichen Ländern genauso gibt. Aber ich verbinde ihn eben vor allem mit der Toskana. Ja, und weil ich ja gerade hier so ein bisschen diesen Busch geknuddelt habe, oh, riecht meine Hand jetzt auch. Ach, so richtig schön nach Rosmarin. Oh, ich wünschte, das gäbe es irgendwie als Eau de Toilette oder so. Ich habe sowieso schon mal überlegt, ob man die Gerüche hier so ein bisschen einfangen kann. Wobei, bei das Parfüm ging das Ganze ziemlich gruselig aus. Also vielleicht überlege ich mir das doch nochmal. Ich laufe jetzt so langsam mal wieder Richtung unserer Wohnung und habe jetzt zum Schluss noch so ein paar interessante Fakten zu Toskana, die ich jetzt in der Folge sonst wo nicht unterbekommen habe. Zum einen ein Zitat von Goethe. Der hat nämlich mal gesagt, die Toskana liegt nicht in Italien, sondern Italien liegt in der Toskana. Und irgendwie muss ich sagen, hat er recht. Mensch, hätten wir doch mal alle auf Goethe gehört. Nee, er meint damit natürlich so, die Toskana ist der Inbegriff dessen, was viele Menschen, die hier nicht leben, unter Italien verstehen. Also La Dolce Vita ist zu Hause in der Toskana. Hier gibt es ja auch viele der bekanntesten Städte Italiens. Florenz, Siena, Pisa, San Gimignano, Lucca, Livorno, Carrara. Das ist übrigens der Ort, wo auch der weiße Carrara-Marmor herkommt. Und ja, irgendwie hat er recht. Also, wenn man sich Italien aus dem Bilderbuch vorstellt, dann stellt man sich sehr wahrscheinlich die Toskana vor. Und ganz zum Schluss noch einen Fakt, den ich super spannend fand. Etwas Geschichtliches, was irgendwie zeigt, dass die Toskana auch relativ fortschrittlich war. Zu früheren Jahren war es so, da war die Toskana ein Großherzogtum. Ich habe jetzt in mehreren Artikeln gelesen, dass man das damals vergleichen konnte mit einem Staat. So. Und die Toskana war der erste Staat der Welt, die Todesstrafe abgeschafft haben. Ja, und danach sind andere Länder nachgezogen, unter anderem Deutschland. Und dieser Tag hat bis heute hier in der Toskana eine besondere Bedeutung. Es ist der 30. November und der wird auch ordentlich gefeiert. Fand ich irgendwie interessant. So, ich bin jetzt fast wieder am Apartment. Ich glaube, Gregor wartet auch schon auf mich. Und ich sage danke. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt bei einer Folge, die wahrscheinlich soundtechnisch ein bisschen anders gelaufen ist als sonst. Ich höre mir das gleich mal am Rechner an und gucke, ob man das vielleicht häufiger mal machen kann oder ob es gar nicht geht, weil es einfach viel zu wild ist und es zu viele Hintergrundgeräusche gibt. Ich check das mal aus, wünsche euch bis dahin einen schönen Tag und würde mich übrigens so sehr freuen, wenn ihr noch die 3 Sekunden extra hättet, mir eine Bewertung dazulassen. Das könnt ihr einfach in der App, in der ihr gerade hört, machen, entweder mit einer Sternebewertung oder einen Daumen hoch. Und falls ihr keine Zeit habt, ist das auch gar kein Problem. Dann sage ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Tschüss, auf Wiederhören.